Wie häufig sehen Sie Hantavirus-Infektionen in der Klinik oder in der Praxis?
Also ganz genau wissen wir das noch immer nicht, warum die Steiermark so stark betroffen ist. Wir wissen aber, dass in umliegenden Ländern oder Regionen diese Virusinfektionen hier stark verbreitet sind. Also das ist in Slowenien oder Kroatien auch so. Interessanterweise in Tirol eher nicht. Dafür aber wieder in Bayern oder auch in Baden-Württemberg in Deutschland. Also warum manche Regionen jetzt eben so viele Hantavirusinfektionen haben und manche eher weniger, ist noch nicht restlos geklärt. Es gab einmal Untersuchungen von einem Kollegen aus Wien, der die Rüttelmäuse, die über von dieser Virusinfektion untersucht hat, und hat man gesehen, dass eigentlich die Rüttelmäuse in ganz Österreich vorkommen und auch in ganz Österreich die Viren in sich tragen. Also die Infektionskrankheit selbst kommt eigentlich bei der Maus überall vor. Man könnte sich auch somit in ganz Österreich anstecken, aber es gibt eben diesen Hotspot in der Steiermark und in Kärnten. Und das muss man sich noch genauer anschauen, warum das eigentlich so ist. Da braucht man doch große sogenannte seroepidemiologische Untersuchungen, um das wirklich genauer erforschen zu können.
Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Mir war richtig zum Sterben, daher bin ich dann zum Arzt gegangen. So schilderte ein Bauer aus der Nähe von Bad Waltersdorf die Symptomatik oder die Anzeichen seiner Infektion mit dem seltenen Hantavirus, wie sich dann später herausgestellt hat. Passiert ist das Ganze bei einer ganz normalen Tätigkeit, beim Aufkehren auf seinem Hof, in seiner Scheune, in der Maschinenhalle. Ganz genau konnte man das nicht rekonstruieren. Jedenfalls ist es im Frühling passiert und es wurde Staub aufgewirbelt. Das sind zwei entscheidende Faktoren. Und plötzlich wurde damit aus einer normalen Tätigkeit ein Gesundheitsrisiko. Der Staub war nämlich kontaminiert mit dem Kot einer Mausart, der Rötelmaus, dem wichtigsten Überträger des Hantavirus bei uns. Die Variante des Virus, die in Österreich auftritt, die führt nicht unbedingt zum Tod, so wie im Fall der Frau von Gene Hackman im Vorjahr in den USA. Aber harmlos ist die heimische Variante keineswegs. Denn gerade jetzt beginnt die Risikozeit. Es ist Frühling, Gartenarbeit steht an, Dachböden, Garagen, Schupfen, überall wird gekehrt und geregnet. Und genau dabei kann es passieren, dass man Virenpartikel einatmet. Natürlich ohne es zu merken. Aber wie groß ist diese Gefahr wirklich und was bedeutet das konkret für unseren Alltag? Darüber spreche ich heute mit dem Infektiologen Robert Krause von der Medizinischen Universität Graz.
Schönen Vormittag.
Herr Professor Krause, Sie beschäftigen sich seit Jahren, nicht nur, aber auch unter anderem mit Hantavirus-Infektionen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Ja, ich habe da auch immer wieder nachgedacht, wie es dazu gekommen ist. Ein Grund ist ganz sicher die lokale Epidemiologie dieser Infektionskrankheit in Österreich. Wenn man sich die Verbreitungskarten dieser Infektionskrankheit anschaut, sieht man, dass besonders die Steiermark, der Großraum Graz, die Südoststeiermark, aber auch die Region Richtung Kärnten, also Packerregion, Lavantal und so weiter, besonders betroffen ist. Also hier treten Patienten auf, die so eine Infektion haben, und somit muss man sich zwangsläufig als Infektiologe mit dieser Erkrankung beschäftigen. Und bei der Beschäftigung mit dieser Infektionskrankheit sind einige ganz interessante Charakteristika dieser Erkrankung aufgetreten, beispielsweise diese Augenbeteiligung, über die wir vielleicht noch sprechen werden, oder andere Punkte, die diese Infektionskrankheit ganz besonders machen. Und da haben wir uns eben wissenschaftlich für diese Infektionskrankheit interessiert und haben begonnen, hier unterschiedliche wissenschaftliche Projekte zu starten und dann auch durchzuführen und zu publizieren.
Bevor wir zu den Risiken kommen, was ist das Hantavirus überhaupt? Warum bezeichnet man es als Emerging Virus? Ja, und seit wann kennt man es überhaupt in der Forschung?
Die Hantaviren gehören zur großen Gruppe der Bunya-Viren. Das sind bestimmte Viren, die eben bei Menschen Infektionen machen können. Und die Hantaviren sind eigentlich so als Beschreibung der Erkrankung schon längere Zeit bekannt. Es gibt ja Hantaviren oder Bunya-Viren, die in der sogenannten alten Welt auftreten, also in Europa, Asien. Und dann gibt es auch Hantaviren, die in der neuen Welt auftreten. Das sind die amerikanischen Hantaviren. Und wenn man da in alte Schriften schaut, beispielsweise der Menschen, die in Nord- und Südamerika immer schon gelebt haben, dann haben die Erkrankungen beschrieben, wo Personen plötzlich krank geworden sind und dann ein Lungenversagen bekommen haben. Das hat man damals halt beschrieben mit, die Menschen kriegen dann keine Luft, haben Fieber und sterben dann sehr, sehr schnell. Das waren eben die frühen Beschreibungen von den Navajo-Indianern, die diese Erkrankung eigentlich schon beschrieben haben, was da passieren kann. Und es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis man in Amerika dann draufgekommen ist, was das für eine Infektionskrankheit ist. Und in der alten Welt, also in Europa und in Asien, gab es in Finnland viele Fälle und in Asien, vor allem in Südkorea. Und oft hat es dann leider mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun, dass auch in der Medizin etwas Neues entdeckt wird und dann eben Aktivitäten dafür oder dagegen unternommen werden. Und da hat man gesehen, dass bei den Koreakriegen Soldaten erkrankt sind, ein Nierenversagen bekommen haben. Und das war eben in der Nähe des Flusses Hantan, der dann der Namensgeber war für diese besonderen Viren.
Und Sie haben es bereits angedeutet, Sie arbeiten in einer der am stärksten betroffenen Regionen in Österreich. Woran das liegt, also ich würde sagen, es liegt am Waldanteil am hohen, aber das werden Sie besser wissen. Wie häufig sehen Sie Hantavirus-Infektionen in der Klinik oder in der Praxis?
Also ganz genau wissen wir das noch immer nicht, warum die Steiermark so stark betroffen ist. Wir wissen aber, dass in umliegenden Ländern oder Regionen diese Virusinfektionen hier stark verbreitet sind. Also das ist in Slowenien oder Kroatien auch so. Interessanterweise in Tirol eher nicht. Dafür war wieder in Bayern oder auch in Baden-Württemberg in Deutschland. Also warum manche Regionen jetzt eben so viele Hantavirus-Infektionen haben und manche eher weniger, sind nicht restlos geklärt. Es gab einmal Untersuchungen von einem Kollegen aus Wien, der die Rüttelmäuse, die Überträger von dieser Virusinfektion untersucht hat, und hat man gesehen, dass eigentlich die Rüttelmäuse in ganz Österreich vorkommen und auch in ganz Österreich die Viren in sich tragen. Also die Infektionskrankheit selbst kommt eigentlich bei der Maus überall vor und man könnte sich auch somit in ganz Österreich anstecken. Aber es gibt eben diesen Hotspot in der Steiermark und in Kärnten und das muss man sich noch genauer anschauen, warum das eigentlich so ist. Da braucht man doch große sogenannte seroepidemiologische Untersuchungen, um das wirklich genauer erforschen zu können.
Bleiben wir bei einer ganz typischen Situation. Wir haben jetzt Ende März, kurz vor Ostern. Viele kehren oder haben vor, ihre Gartenhütte zu reinigen oder sonstige Reinigungsarbeiten zu machen in nächster Zeit. Und ja, natürlich, da wird Staub aufgewirbelt. Was passiert dabei aus infektiologischer Sicht?
Das Problem im Hinblick auf die Hantavirusinfektion ist, dass sich eben in diesem Staub Mausausscheidung befinden kann, also Kot oder auch Urin. Und wenn diese Mausausscheidungen kontaminiert sind mit den Hantaviren, dann kann eben dieser aufgewirbelte Staub eingeatmet werden oder man bekommt ihn in die Augen oder man hat direkt diesen Staub, diesen Schmutz auf den Fingern und greift sich in die Augen oder auf Schleimhäute, in den Mund beispielsweise, und dann können Hantaviren übertragen werden und dann könnte man so eine Hantavirusinfektion bekommen. Sie haben vorher gefragt wegen der Häufigkeit. Das passiert natürlich nicht jetzt jeden Tag, aber es schwankt in Österreich die Häufigkeit, bei uns in der Region eben auch. Und wir haben zwischen 15 und 20 Fälle pro Jahr, was nicht sehr viel ist, aber manchmal bis über 200 Fälle pro Jahr, was dann schon sehr, sehr viel ist. Auch diese Schwankung ist nicht ganz gut erklärt. Man nimmt an, dass die Mauspopulationen in manchen Jahren stärker sind, somit dann mehr Überträger da sind und mehr Kontakt von Mausausscheidungen zu den Menschen dann möglich ist und deswegen mehr Infektionen auftreten.
Wenn man sagt, normalerweise immer eine Maske tragen, aber wenn man weiß, wie oft man sich ins Gesicht greift, dann nützt mir sozusagen die Maske da, oder in die Augen auch natürlich, dann nützt mir die Maske auch nur bedingt.
Das ist richtig. Also der direkte Kontakt, die direkte Inokulation, wie wir sagen, in den Körper, ist durch die Maske natürlich dann nicht zu verhindern, wenn man sich in die Augen greift beispielsweise. Aber dieses Einatmen von Staub wird doch durch die Maske verhindert. Und man kann noch etwas machen, und zwar kann man natürlich vorher Flüssigkeit aufsprühen auf diese Fläche, die man dann kehrt oder die man säubert. Und man kann sogar, und das sind Empfehlungen in Amerika, weil es dort eben viel, viel gefährlicher ist, wenn man eine Hantavirusinfektion bekommt, also die Todesrate bei ungefähr 40-50%. Dort wird auch empfohlen, eine hypochloremische Lösung aufzusprühen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist einfach, ohne jetzt Werbung zu machen, ein chlorhaltiges Reinigungsmittel, wie wir es alle kennen, wie man es bei den diversen Drogeriemärkten kaufen kann. Da gibt es in unterschiedlichen Farben. Der Duft ist da egal. Wichtig ist nur, dass Chlor drinnen ist.
Also das Einatmen von kontaminierten Staub ist tatsächlich der wichtigste Übertragungsweg.
Genau, richtig, es ist der Staub.
Wenn sich jemand infiziert, wie äußert sich das typischerweise? Und woran erkenne ich jetzt als Laie, dass es etwas anderes ist als die Grippe?
Also beginnen tut die Krankheit ähnlich wie ein grippaler Infekt oder wie bei einer Grippe. Das heißt, man hat eine Müdigkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit nach einigen Tagen, wenn man sich infiziert hat. Auch eben Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen können auftreten. Und was eben bei dieser Erkrankung anders ist im Vergleich zu allen anderen Infektionskrankheiten, ist eine ganz bestimmte Beteiligung und Symptomatik von den Augen. Man wird nämlich temporär, also nur ganz kurz über wenige Tage, kurzsichtig. Man kann die Zeitung nicht mehr so lesen, man hat vielleicht auch Farbsehstörungen und diese Veränderung der Augen, die ist pathognomonisch, sagen wir, also wirklich hinweisend auf diese Infektionskrankheit. Da gibt es gar keine andere Infektionskrankheit, die dann in Frage kommt. Und das ist ein erster Hinweis. Das heißt, wenn ich grippale Symptome habe plus eine Sehstörung, dann ist das schon ziemlich aufgelegt, dass das so eine Hantavirus-Infektion sein könnte. Es kann dann im späteren Verlauf auch noch zu einer Nierenschädigung führen, die man dann durch verminderte Harnausscheidung bemerken könnte. Aber gut erkennen kann man das eigentlich dann nur mal bei einer Laboruntersuchung. Also wenn man eine grippale Symptomatik hat, nach so einer Tätigkeit, Keller aufgeräumt, Gartenschuppen aufgeräumt, die Berghütte hergerichtet für den Sommer und dann wird man krank, dann muss man nachschauen, ob es nicht eine Hantavirus-Infektion sein könnte.
Sehen Sie, und diese Information von wegen Kurzsichtigkeit, die habe ich bei der Recherche nirgends gefunden, also es zahlt sich doch aus, hin und wieder auch einen Podcast zu hören. Wie häufig kommt es eigentlich zu schweren Verläufen?
Also wir haben das untersucht, wir haben mittlerweile eine große Hantavirus-Kohorte, die wir seit vielen, vielen Jahren eben jetzt verfolgen. Da sind derzeit knapp über 1000 Patienten drinnen, die wir jetzt eben klinisch beschreiben können, also welche Beschwerden die haben, wie lange die im Krankenhaus waren, wie schwer die Verläufe auch waren. Und da wissen wir, dass ungefähr 10% der Patienten, die ins Krankenhaus kommen mit einer Hantavirus-Infektion und aufgenommen werden müssen, also die so schwer krank sind, dass sie ins Krankenhaus kommen müssen, dann auch auf der Intensivstation landen. Das heißt, die Intensivaufnahmequote ist ungefähr 10%, was nicht wenig ist. Es ist die Todesrate Gott sei Dank gering bei dieser Infektion, unter 1%. Aber wir sehen halt leider wegen der Menge der Infektionen, die bei uns auftreten, doch immer wieder dramatische Verläufe mit auch Lungenversagen, Nierenversagen, Multiorganversagen, Beeinträchtigung des Gehirns und ab und an ist doch in der Vergangenheit auch verstorben, einer von den Hantavirus-Patienten.
Wo werden die in Graz behandelt, hier bei Ihnen?
Genau, das sind bei uns auf der Intensivstation, hier glaube ich einen Stock tiefer. Und da haben wir natürlich, weil wir so viele Fälle sehen, mittlerweile auch eine entsprechende Expertise über die Jahre und bestimmte Behandlungsalgorithmen. Es gibt ja leider kein direkt wirksames Virusmedikament, aber man kann natürlich die Probleme, die auftreten, dann speziell behandeln, sei es durch ein Nierenersatzverfahren, durch eine spezielle Beatmung, durch auch Medikamente, die diese Durchlässigkeit der kleinen Blutgefäße wiederherstellt. Es kommt nämlich bei der Hantavirus-Infektion zu einer Entzündung der kleinsten Gefäße, zu einer sogenannten Endothelitis und damit dann zu einem Ausströmen von Gewebsflüssigkeit in die Lunge, ins Gehirn und in andere Organe und deswegen eben auch zu dieser Fehlfunktion dieser Organe. Und das kann man eben, wenn man weiß, wie das funktioniert, kann man das eben dann auch behandeln.
Stichwort Behandlung. Viele Infektionskrankheiten kann man heute gezielt therapieren. Wie schaut das beim Hantavirus aus?
Also ein direktes Virusmedikament für die Behandlung dieser Virusinfektion haben wir nicht, wie es beispielsweise bei der Influenza oder bei Zytomegalie-Virus oder bei anderen oder bei HIV möglich ist. Wir können derzeit nur die Organschäden, die auftreten, behandeln, Organe ersetzen, können Komplikationen behandeln. Wir wissen, dass beispielsweise wie bei der Influenza oder bei Covid auch Pilzinfektionen auftreten als Komplikation. Also es kann zu einer Pilzlungenentzündung kommen. Auch das kann man alles, wenn man es einmal weiß, eben diagnostizieren, behandeln. Das funktioniert. Aber ein direktes virustatisches Medikament gibt es derzeit nicht. Man hat in Südostasien versucht, eine Zeit lang Ribavirin zu verwenden. Das ist überhaupt so ein Virusmedikament, das immer wieder verwendet wird. Wenn nichts anderes da ist, dann wird das probiert. Das ist so eine medizinhistorische Geschichte. Das funktioniert leider bei den Hantaviren nicht.
Welche Organe sind typischerweise betroffen und Infektion?
Also es gibt, wenn man sich diese Hantavirus-Infektion anschaut, zwei große Gruppen, wobei es da natürlich Überlappungen gibt. Das eine ist das sogenannte Hantavirus-Renale-Syndrom oder hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom, wo eben vor allem die Niere betroffen ist, die steckt im Namen schon drinnen und wo es zu Blutungen kommen kann aus den Körperöffnungen. Und die andere Erkrankung ist das sogenannte Hantavirus pulmonale Syndrom, das vor allem in den USA auftritt und durch diese Synnombreviren verursacht wird. Und es gibt aber da Überschneidungen. Also bei uns die Hantaviren, die Pomalaviren, die wir sehen, die machen nicht nur eine Nierenschädigung, heißt auch Nephropathia epidemica, also epidemische Nierenschädigung könnte man sagen, aber die kann eben auch zu einer Lungenbeteiligung führen, zu ungefähr 25-30%. Da gibt es sehr gute Daten auch aus Kroatien. Somit sehen wir auch Patienten mit einem Lungenversagen bei Pomalavirusinfektion und muss das eben auch wissen als Arzt, dass eben Patienten mit einer Atemnot auch eine Pomalavirusinfektion haben können. Wir haben das auch einmal untersucht bei uns. Da gibt es einen Risikoscore, welche Patienten besonders gefährdet sind, dann auf die Intensivstation zu landen. Kollege Hatzler hat eine Untersuchung gemacht und da führt eben eine Dyspnoe, das ist das, was der Patient merkt, da ist eine erschwerte Atmung als Risikofaktor gemeinsam mit einem Laborparameter dann eher auf die Intensivstation. Das sind die schweren Verläufe.
Wir haben ja gesagt, die Steiermark ist ein Hotspot. Melden sich bei Ihnen niedergelassene Kollegen und sagen, ich hätte einen Verdacht, aber ich bin mir nicht sicher.
Genau, das passiert. Also weil die Infektion doch häufig ist, sind bei uns die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Sicht sehr gut geschult. Die kennen diese Infektionskrankheit, die haben die auch am Radar, könnte man sagen, als Differentialdiagnose. Und entweder machen sie die Diagnostik dann selber, man kann eben dann Blut in bestimmte Labors schicken, wenn die Infektion nicht besonders schwer verläuft. Und sonst, wenn eben Verläufe da sind, die eben schwerer sind, wo eben bestimmte Organbeteiligungen vermutet werden, dann werden solche Patienten zu uns in eine Notfallaufnahme oder direkt zu uns geschickt für eine entsprechende Untersuchung, Testung und dann auch Therapie. Und so bekommen wir die Patienten dann.
Sie forschen ja selbst sehr intensiv an diesem Virus. Besteht Hoffnung auf Impfstoffe oder sogar auf neue Therapien?
Das wäre eigentlich unser Ziel, dass wir etwas entwickeln, herstellen, womit wir den Patienten besser helfen können. Derzeit gibt es ja kein Virostatikum. Wir haben gelernt, jetzt wieder in der Covid-Zeit und davor auch, dass manche Antikörpertherapien für bestimmte Infektionskrankheiten sinnvoll sein können. Und da haben wir mit Kolleginnen in den USA gemeinsam, Kolleginnen und Kollegen, eine Untersuchung jetzt gemacht, ob eben Antikörper, die die Patienten bei uns entwickeln durch eine Pomalavirusinfektion, auch kreuzprotektiv wären, also schützen würden vor den Hantavirusinfektionen in den USA. Und das ist tatsächlich der Fall, also das passiert. Also ein Pomalaviruspatient hat somit eben auch schützende Antikörper gegen andere Hantaviren. Und nach dieser Untersuchung könnte man ja weiter hypothetisieren, wenn man diese Antikörper dann produzieren könnte und das wäre technisch möglich, dann hätte man eine sogenannte passive Immunisierung, also einen Antikörper, den man dann als Therapeutikum verwenden könnte. Aber da braucht es natürlich noch viele, viele Untersuchungen, ob nicht die Zufuhr eines Antikörpers dann eben auch negativ sich auswirkt. Könnte nämlich sein. Also da braucht es noch viele Untersuchungen davor, auch Tierversuchsdaten und so weiter, bis man da wirklich ein Präparat produzieren kann und dann noch zur Verfügung hat. Aber so in diese Richtung könnte das ungefähr gehen.
Gibt es ein Vorhersagemodell, so nach dem Muster, es war ein milder Winter oder es war ein Mastjahr bei der Buche oder bei der Eiche, gut für die Rötelmaus, schlecht für das Hantavirusrisiko?
Man vermutet das, dass eben die Erwärmung, die wir ja alle merken, auch zu einer vermehrten Rüttelmauspopulation führt. Also tendenziell nehmen Hantaviren in Europa zu, deswegen sind es auch Emerging Infections. Und es gibt zwischenzeitlich eben alle 3 bis 4, manchmal auch 5 Jahre diese wirklich extremen Ausreißer mit hunderten Fällen. Und da wird eben vermutet, dass milde Winter davor zu einem vermehrten Nahrungsangebot für diese Rötelmäuse geführt haben. Das sind eben diese Bucheckerl, die Sie auch erwähnt haben, die Rötelmäuse gerne haben. Die wohnen so am Waldesrand, ziehen dann in Richtung menschlicher Behausungen, suchen dort auch noch nach Nahrung, ziehen dann wieder retour in den Wald und laden aber bei dieser Suche eben Mausausscheidungen ab in den Räumen und dann kann man sich eben anstecken. Und die Vermutung ist eben, dass diese vermehrte Mauspopulation dazu führt, dass eben dann mehr Mausausscheidungen herumliegen und sich Menschen leicht infizieren können. Ja, also Sie haben völlig recht, es wird eben vermutet, dass diese klimatischen Bedingungen zu vermehrten Infektionen führen können.
Wenn es keine spezifische Therapie gibt, wird natürlich die Prävention wichtig. Was sind die wichtigsten Maßnahmen eben für Menschen, die jetzt draußen im Freien arbeiten?
Also jetzt haben wir ja, ich glaube, ich kann das Datum sagen, Ende März. Und Jetzt kommt dann der Frühjahrsputz, jeder fängt jetzt wieder an im Garten, wenn man einen hat, eben herumzuarbeiten, Garten wieder auf Vordermann zu bringen, Gartenhütten auszuräumen, Berghütten eben wieder vorzubereiten für den Frühling und für die Sommerzeit. Und das sind eben die Tätigkeiten, wo man sich infizieren kann, wenn dort Staub aufgewirbelt wird. Und wie vorher schon besprochen, wir haben hier die Maßnahme, dass man einerseits eben diese Flächen befeuchtet, dass man eventuell auch Chlor aufsprüht, Chlorlösungen aufsprüht. Gibt es immer Anleitungen im Internet, die man sich suchen kann. Und dass man auch, wenn es wirklich massiv staubt und man das nicht verhindern kann, eine Mundmaske trägt und sich eben auch die Hände ordentlich wäscht, damit eben die Übertragung, die direkte Inokulation auf Schleimhäute, in Schleimhäute möglichst verhindert wird. Und wenn man dann trotzdem krank werden würde, kann ja leider passieren, wenn man Pech hat, dann sollte man eben möglichst bald zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen und eine Antivirustestung durchführen lassen.
Wir haben ja alle, oder die meisten von uns, die eine oder andere FFP2-Maske noch zu Hause liegen. Man kriegt sie gar nicht mehr so leicht. Ist das Tragen hier sinnvoll?
Genau, die würde ich verwenden. Also das wäre guter Verwendungszweck von den Masken, die man noch herumliegen hat.
Sehen Sie das Hantavirus als Teil eines größeren Trends, also Zoonosen, die durch Umweltveränderungen häufiger werden?
Ja, absolut. Also wir hatten gerade den Infektionskongress letzte Woche in Saalfelden von der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin und der hat sich speziell eben diesem Thema One Health gewidmet, wo es eben darum geht, wie Umwelt, Tiermedizin und die Medizin in Menschen eben zusammenhängt. Und es ist eben auch diskutiert worden, wie die klimatischen Veränderungen Infektionskrankheiten beeinflussen. Und was wir sehen, ist, dass beispielsweise Dengue-Virus-Infektionen oder auch Chikungunya-Virus-Infektionen weiter in den Norden wandern, nämlich nicht die Infektion selber, aber der Überträger dieser Infektionskrankheit, das sind bestimmte Stechmückenarten. Und wenn wir uns zurückerinnern, es gab ja autochthone, das heißt in jeweiligen Gebiet erworbene Chikungunya-Virus-Infektionen in Triest. Triest ist nicht so weit weg von der südlichen Steiermark. Das sind Luftlinie eben nicht vielleicht 2 oder 3 Stunden oder Autofahrt 2 bis 3 Stunden. Und diese Infektionen, die werden nach Österreich kommen. Das heißt, das ist ein größerer Trend, der da ist. Und die Hantavirus-Infektionen sind eben auch mit dabei, auch wenn die Übertragung ganz eine andere ist. Aber das Klima spielt eben auch eine Rolle. Und das wird unsere Zukunft sein, dass wir neue Infektionskrankheiten haben, die wir vorher nicht hatten in unserer Region. Und mit denen müssen wir einfach versuchen, umzugehen.
Wenn Sie eine Botschaft formulieren müssten, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Episode mitnehmen? Ich glaube, Sie haben auch sogar was vorbereitet.
Na, erstens, dass die Hantavirus-Infektionen in Österreich wichtig sind, dass die aus wissenschaftlicher Sicht sehr spannend, interessant sind, dass wir werden da weitere Forschungen machen, weil wir natürlich hier Ergebnisse liefern wollen, die für die Bevölkerung nützlich sind und nutzbar sind. Und dieser Podcast kann eben ein Tool auch sein, dass man eben versucht, diese Hantavirus-Infektionen zu verhindern durch eben diese einfachen Maßnahmen. Und insgesamt, dass eben wir neue Infektionskrankheiten bekommen werden, die eben in den nächsten Jahren auftreten, wo man leider auch noch keine Therapie haben. Also Chikungunya gibt es keine Therapie, Dengue gibt es keine Therapie. Es gibt zwar hier Impfstoffe, aber leider keine Therapie.
Das war Robert Krause von der Medizinischen Universität Graz. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
Das war der Hörgang Med-Uni Graz, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Graz.